Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Treibstoff-Podcast, beziehungsweise seit letzter Woche haben wir einen neuen Namen. Er heißt nicht mehr Treibstoff, sondern es ist jetzt unser News-Aktuell-Podcast. Müssen wir uns selber noch etwas dran gewöhnen. Es ist Montagmorgen. Wir haben natürlich wieder einen Gast, Frau Dr. Bieler. Sie ist Generalsekretärin der International Federation of Robotics, kurz IFR. Wenn man das Ganze in einem deutschen Wort zusammenfassen würde, dann würde man es, glaube ich, den Weltroboterverband nennen. Aber da kommen wir gleich noch einmal drauf zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Bieler. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank. Guten Morgen.
Mit dabei ist natürlich auch wieder mein Kollege Martin.
Moin. Schön, dass ich dabei sein darf.
Und Frau Dr. Bieler ist uns heute zugeschaltet. Sie sitzt nicht direkt persönlich bei uns, sondern ich glaube, Sie sitzen in Frankfurt, oder?
Genau. Ich habe ja mein Büro in Frankfurt.
Prima. Dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit der ersten Frage. Sie sind noch nicht so lange Generalsekretärin beim IFR, sondern um genau zu sein, seit dem 1. Mai. Mögen Sie uns vielleicht mal einen kurzen Einblick in Ihren bisherigen Werdegang geben? Wie sind Sie jetzt zu dieser aktuellen Position gekommen und was haben Sie davor gemacht?
Ich bin seit einem halben Jahr, wie Sie schon sagten, jetzt bei der IFR, bin davor beim Europäischen Roboterverband gewesen und habe da im weitesten Sinne schon die Themen, die jetzt auch im IFR große Themen sind, auf europäischer Ebene mit europäischer Perspektive bearbeitet, sehr viel mit der Politik auch zusammengearbeitet, im europäischen Kontext mit der Europäischen Kommission, die sich die Robotikthemen sehr genau anguckt und die Auswirkungen sehr genau analysiert und da versucht auch entsprechende politische Rahmenbedingungen zu flankieren. Und das ist eben so mein Steckenpferd gewesen. Und sehr spannend fand ich jetzt eben die Herausforderung anzunehmen, auch das Ganze auf internationalem Portfolio zu machen und dann auch die doch sich ergebenden Unterschiede, auch gerade was die kulturellen Herangehensweisen angeht, Das finde ich sehr, sehr spannend, dass sich jetzt ja auch in der IFR für mich bietet.
Mhm. Studiert haben Sie aber eigentlich Chemie, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, wenn Sie so wollen, bin ich eine Quereinsteigerin, bin nach meiner Promotion erstmal nach Brüssel gegangen zur Europäischen Kommission. Da habe ich dann die Kommunikation auch so ein bisschen das Einmaleins der Kommunikation gelernt, Messeauftritte, Pressearbeit, interne Kommunikation, externe Kommunikation in der Europäischen Kommission, also auch mit den internen Kunden und mit den Außenstehenden. Das war sehr, sehr spannend. Also sehr viel mitgenommen und bin dann eingestiegen beim VDMA in einem Bereich, der sich mit Flachdisplay-Technologie beschäftigt hat. Und von den Flachdisplays ist es gar nicht mehr so weit zur Robotik, denn ohne Roboter kann man Flachdisplays heutzutage gar nicht mehr herstellen. Und dann habe ich mir diese spannende Technologie angeguckt und gesagt, das will ich eigentlich machen. Da passiert so viel, da tut sich was, das ist ein spannender Markt. Da gibt so viele Applikationsmöglichkeiten. Das ist genau mein Ding.
Können Sie jetzt ein bisschen erläutern, dass wir den IFR schon mal ein bisschen besser kennenlernen? Wie setzt er sich genau zusammen? Wer sind die Mitglieder und was sind Ihre Ziele, die Sie sich auf die Fahnen geschrieben haben?
Gerne. Der IFA ist ein Verband, zum einen von nationalen Roboterverbänden, also das sind so die aus den großen Roboternationen, der japanische Roboterverband, der chinesische Roboterverband, der amerikanische Roboterverband und der VDMA, Robotik Automation als dem deutschen Verband und dann aber auch ganz viele weitere Verbände aus anderen Nationen, die eben stark in der Robotik aktiv sind. Darüber hinaus haben wir Firmenmitgliedschaften, das heißt, alle großen Roboterhersteller sind unsere Mitglieder, das heißt jetzt Yaskawa, KUKA, Fanuc, um nur ein paar zu nennen. Wir haben die Systemintegratoren mit dabei und die Komponentenlieferanten, also um das Portfolio so ein bisschen abzurunden, rechts und links der Robotik. Einerseits, was brauche ich, um die Roboter gut einzusetzen und wer macht mir dann tatsächlich die Umsetzung beim Endanwender? Das sind die Systemintegratoren. Und nicht zu vergessen sind dann auch die Forschungseinrichtungen, Universitäten, die unsere Mitgliedschaft abrunden, wo man dann eben immer wieder den neuesten Input aus der Forschung bekommt, was da die aktuellen Themen sind, die dann auch tatsächlich noch Industrierelevanz zeigen. Also der Schwerpunkt liegt dann tatsächlich auf den industrierelevanten Themen, muss man schon dazu sagen.
Das klingt sehr komplex, weil, wie Sie auch schon sagen, immer wenn es auch sich um etwas Internationales handelt, es sind einfach sehr, sehr viel unterschiedliche Stakeholder dort mit involviert. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Oder beziehungsweise wie viele Personen arbeiten für den IFA?
Das ist, also als Headcount haben wir 5 Kräfte, die tatsächlich hier arbeiten. 2 davon schwerpunktmäßig für die Statistik und 2 für das Generalsekretariat. Wobei das alles keine Vollzeitkräfte sind. Also wir sind sehr, sehr, sehr schlank im Büro hier. Wir leben natürlich von der Zuarbeit unserer Mitglieder. Also so wie jeder gute Verband ist unser Ehrenamt eine sehr wichtige Quelle an Input und an Unterstützung. Also wenn wir jetzt vor Ort, wir haben unser nächstes Mitgliedertreffen in Japan, in Tokio während der IREX Ende Mitte Dezember. Und da unterstützt uns der japanische Verband dann tatsächlich auch vor Ort mit der Unterstützung, Buchung der Meetingräume und solche Sachen. Also deswegen kommen wir mit dieser schlanken Organisation ganz gut auch klar. Aber es ist natürlich eine Fülle an Themen, die wir da tatsächlich bearbeiten. Also wir, da nochmal drauf einzugehen, hatten Sie eben schon mal gefragt, der IFA ist zum einen eben ein Verband, der versucht, die Themen der Mitglieder zu organisieren, Netzwerk aus den Mitgliedsunternehmen zu betreuen. Aber der viel spannendere Teil ist eigentlich die Vertretung nach außen. Also wir sind so das Sprachrohr der Branche. Wir sprechen für die globale Robotikindustrie. Wir stellen Positionen zusammen zu den wichtigsten Themen, die die Branche bewegen. Wie wirkt sich die künstliche Intelligenz auf die Robotik aus? Wie wird der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen? Und was müssen wir tun, um da bei der Stange zu bleiben und auch in Zukunft noch die Arbeitnehmer zu bekommen, die wir brauchen, damit die Branche weiter florieren kann? Und die IFA trägt auch dazu bei, die Statistik zusammenzustellen, also eine globale Roboterstatistik. Die World Robotics ist die am häufigsten zitierte Quelle, wenn es um Marktdaten für die Robotik geht.
Veröffentlichen Sie das jedes Jahr oder in größeren Abständen?
Das wird jedes Jahr veröffentlicht. Wir haben jetzt im September die Zahlen für 2018 veröffentlicht. Also wir fangen im Januar immer an, die Zahlen von unseren Mitgliedern einzutreiben, was im Vorjahr installiert wurde an Robotern. Und das dauert dann natürlich, bis man die ganzen Zahlen zusammengetragen und ausgewertet hat. Wir zum Teil auch indirekt über die Verbände unsere Zahlen bekommen. Und dann immer gegen September werden die Zahlen veröffentlicht und das machen wir jedes Jahr. Sowohl für die Industrierobotik als auch für die Service-Robotik. Also alle Roboter, die entweder im Haushalt eingesetzt werden oder in Dienstleistungsbereichen.
Was ist dann Ihre konkrete Aufgabe als Generalsekretärin? Sie sagten gerade, Sie sind sehr, sehr schlank aufgestellt. Das hat mich ehrlich gesagt erstaunt. Ich hätte gedacht, da stehen viel mehr Kolleginnen und Kollegen dahinter. Und Sie sagten, Sie sind oder beziehungsweise der IFA ist sozusagen das Sprachrohr. Das heißt, Sie sind dann eigentlich die Botschafterin als Generalsekretärin?
Genau. Das ist so meine Rolle, die Botschafterin. Also zum einen ist meine Rolle nach außen, die IFA zu vertreten, auf Konferenzen, auf Messen, gegenüber politischen Organisationen, zum Beispiel der OECD, die UNIDO ist sehr interessiert an unserer Arbeit. Also wir haben sehr Zusammenarbeit mit unterschiedlichen internationalen Organisationen, die sich eben auch damit beschäftigen, wie die Robotik auf die Entwicklung, industrielle Entwicklung sich auswirkt. Und die Pressearbeit ist auch ein Teil meiner Aufgaben. Und dann ist die andere Hälfte, würde ich sagen, meiner Aufgabe ist eben auch den Verband zu organisieren. Also aus den unterschiedlichen Inputs von unseren Mitgliedern eine gemeinsame Meinung auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen und daraus zu kondensieren, dass wir auch tatsächlich Positionspapiere erarbeiten können, um zu sagen, das ist jetzt die gemeinsame Meinung der Branche, weil das durchaus unterschiedlich ist, ob ich jetzt einen Verbandsvertreter aus Japan habe, aus China oder aus USA. Da können die Meinungen schon sehr weit auseinandergehen und dann ist die große Kunst dann da, alle auf einen Nenner zu bringen und eine Meinung nach außen auch vertreten zu können.
Ich hatte es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, Sie haben eigentlich einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Rückblickend hat Ihnen das Studium jetzt geholfen in Ihrer Position jetzt? Haben Sie irgendwelche Skills oder Soft Skills zumindest mitgenommen? Würden Sie sagen, das war eine gute Vorbereitung auf eine Führungsposition vielleicht sogar?
Lässt sich hier immer schwer sagen, weil ich ja nicht weiß, wie es ohne mein naturwissenschaftliches Studium wäre, aber ich glaube schon. Also man lernt ja im Studium, also erstmal das Ganze organisieren. Also viel meiner Arbeit ist Organisation, zu wissen, was ist jetzt Priorität, was kann noch ein bisschen warten. Man lernt mit unterschiedlichen Menschen zu arbeiten, weil auch in einem Chemiestudium man sehr viel mit seinen Kollegen, mit Assistenzen, mit den Professoren zu tun hat. Also man lernt auch schon mit den unterschiedlichen Lehrern zusammenzuarbeiten. Das ganze analytische Denken kommt aus meinem Studium mit dem Hintergrund technische Verständnis. Also ich kann, glaube ich, relativ schnell technische Sachverhalte erkennen und habe mich auch sehr, sehr schnell in die Robotikbranche reinfuchsen können, ohne jetzt den Ingenieurshintergrund zu haben. Also ich glaube, das ist im täglichen Leben tatsächlich wirklich das Chemiestudium, das mir sehr viel weiterhilft auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und das sachliche Argumentieren hilft mir auch, wenn ich vor einer Gruppe von 10 oder 20 Männern sitze, die ich jetzt davon überzeugen muss, dass, was ich für einen Vorschlage, auch die richtige Idee ist.
Da sprechen Sie eigentlich ein ganz gutes Thema an, was auch meine nächste Frage gewesen wäre. Die Roboterbranche klingt für mich doch sehr männerdominiert. Ist das ein Thema, über das Sie sich vielleicht gar keine Gedanken machen, weil Sie sowieso von vornherein in sehr naturwissenschaftlichen und technischen Bereich direkt mit Ihrem Werdegang und mit Ihrer Karriere eingeschwenkt sind? Oder ist Ihnen das im Alltäglichen bewusst, dass die Branche doch sehr männerdominiert ist? Hat das für Sie als Frau eher Vor- oder Nachteile oder ist das vielleicht auch gar kein Thema, weil Sie international tätig sind und diese Gender-Thematik international ja auch ein bisschen anders dargestellt wird als in Deutschland? Also gerade Amerika, da ist das Geschlechterverhältnis gerade in höheren Positionen sehr viel ausgeglichener als hier bei uns.
Ja, also es fällt mir nicht negativ auf. Ab und an merke ich das gar nicht mehr. Dann fällt es eher den Außenstehenden auf, die mich darauf ansprechen. Und hier sind ja nur Männer unterwegs. Aber einerseits, ja, mein Hintergrund ist Naturwissenschaftler. Da ist man sowieso gewohnt, dass die Frauenquote nicht ganz so hoch ist wie vielleicht sonst im Schnitt der Gesellschaft. Ich habe als Verbandsvertreter ohnehin eine Sonderrolle, wenn wir uns mit unseren Mitgliedern zusammentreffen. Ich bin die einzige Verbandsvertreterin neben vielen Firmenvertretern oder halt den unseren Vertretern von Mitgliedsverbänden. Insofern hat man da eh immer eine Sonderrolle und kann dann da auch mitspielen. Also von Nachteil ist es definitiv nicht. Es wäre natürlich schön, wenn wir mehr Frauen dazu bekämen, in naturwissenschaftliche und auch in ingenieurwissenschaftliche Berufe zu gehen, weil ich glaube, wir nehmen uns wahnsinniges Potenzial, indem wir quasi die eine Hälfte der Gesellschaft da als nicht vorhanden irgendwie sehen. Also ich glaube, es würde der Branche schon auch gut tun, mehr Frauen einzubinden, aber das ist natürlich eine große Herausforderung und wie wir gesamtgesellschaftlich angehen würden. Da kann die Robotikindustrie alleine auch wenig bewirken. Natürlich tun wir unser Möglichstes, um auch gerade junge Mädchen davon zu begeistern, in die Robotikberufe zu gehen, aber das ist eine sehr langwierige Arbeit, da ein bisschen mehr Ausgleich zu bringen.
Wobei ja ein bisschen Bewegung drin ist. Es gibt ja Netzwerke und Verbände, die sich dafür verstärkt einsetzen und auch viele Unternehmen, die sich dem Thema einfach öffnen. Insofern braucht es vielleicht auch ein bisschen Geduld, zumindest als ein Part von den vielen.
Genau.
Steigen wir doch mal ein bisschen tiefer in die Thematik ein, im Speziellen in die Robotics-Branche. Wir befinden uns im Zeitalter einer digitalen Revolution. Welche Bedeutung nehmen für Sie in diesem Zeitalter die Roboter ein?
Die Robotik stehen mit im Zentrum der digitalen Revolution. Wir sind ja als, wenn man den gesamten Branchenumsatz der Robotik anguckt, das sind 50 Milliarden US-Dollar, wenn wir die, das ist unsere Schätzung, wenn man die Peripherien, also Systemintegration und die ganzen optische Kameras und so weiter, was man braucht, um Roboter zu installieren. Das spreche ich von einem Markt von etwa 50 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich im Gesamtkontext eher ein kleiner Markt. mit einem riesen Impact, weil die Roboter die Produktionstechnologie für ganz, ganz viele Branchen sind. Also die Automobilindustrie, die Elektronikindustrie, aber auch metallverarbeitende Industrie, Pharma und Chemie und auch die Lebensmittelbearbeitung. Also sehr, sehr viele Branchen könnten sich so nicht entwickeln, wie sie sich derzeit entwickeln, wenn sie keine Roboter hätten. Insofern ist der Impact der Robotik indirekt noch ein sehr, sehr viel höherer. Und also wir haben heutzutage Produkte, die wir nicht hätten, wenn wir keine Roboter hätten. Wir würden uns nicht alle 2 bis 3 Jahre ein neues Smartphone leisten können, weil die Produkte zu teuer wären. Wir hätten auch nicht die Ressourcen dafür. Also Robotik hilft auch, ressourceneffizienter zu produzieren. Und ja, die Mengen wären einfach gar nicht vorhanden, um die Bevölkerung, die Weltbevölkerung mit den Geräten zu versorgen. Insofern ist die Robotik wirklich eine sehr, sehr spannende Technik, die überall reinspielt. Die digitale Revolution sprachen Sie schon an, also Digitalisierung funktioniert fast nicht ohne Robotik, also die Digitalisierung der Produktion, weil sie Geräte vernetzen müssen. Sie wollen ja nicht nur digitalisieren, sondern auch automatisieren dadurch. Also insofern ist die Robotik da ein zentrales Element, das uns natürlich sehr beschäftigt.
Wenn wir den Blick noch mal ein bisschen weiter kreisen lassen, wie gucken denn andere Länder auf das Thema? Ich weiß, dass zum Beispiel in Singapur gibt es, glaube ich, die höchste Dichte an Robotern weltweit. Gibt es da kulturelle Unterschiede, wie mit dem Thema umgegangen wird? Und wo steht eigentlich Deutschland in dem Kontext? Kann man das so sagen?
Generell ist es natürlich so, dass es Länder gibt, die mehr Roboter einsetzen als weniger. Singapur ist so ein bisschen Ausreißer. Das hängt in der Struktur ab, weil wir messen die Roboterdichte in die Zahl der installierten Roboter pro 10.000 Beschäftigte in der herstellenden Industrie. Da Singapur eine sehr hochautomatisierte, also relativ wenig Industrieproduktion hat, aber diese hochautomatisiert ist Singapur da so ein bisschen der Ausreißer, aber das gefolgt von Korea, die tatsächlich in sehr, sehr vielen Branchen, also Korea ist ja stark in der Elektronikindustrie und in der Automobilindustrie, beides sind hochautomatisierte und robotisierte Produktionen, deswegen ist das relativ hoch der Anteil da. Die Einstellung gegenüber Robotern ist in Asien tatsächlich eine andere, als wir sie hier in Europa sehen. Sehr viel positiver, sehr viel als Chance begriffen. Diese Thematik, wie Roboter sich auf den Arbeitsmarkt auswirken, wird dort sehr viel positiver gesehen. Roboter sind eine Chance und man könnte diese Produktion gar nicht stemmen mit rein menschlichen Arbeitern. Also das ist die Ergänzung zu dem menschlichen Arbeiter, aber kein Ersatz dafür. Und wir sind in Deutschland, was den europäischen Vergleich angeht, schon auch sehr gut aufgestellt. Die Gewerkschaften sind bei uns mit im Boot. Die haben verstanden, dass Automatisierung eine Chance ist und sich vorteilhaft auswirkt auf den Arbeiter und auf den Mitarbeiter. Da sind andere Länder in Europa deutlich hintendran, was das angeht. Sehr viel kritischer.
Sie sprechen es gerade schon selber an. Es rotiert ja manchmal dieser Mythos, so dass Roboter Jobs am Ende des Tages stehlen. Woher kommt das? Ist das einfach nur ein Hirngespinst, weil in einer Zeit der Veränderung wird alles, was in irgendeiner Form Veränderung wird, erstmal kritisch beäugt? Oder führt es nicht vielleicht am Ende des Tages einfach nur zu einer Verschiebung, dass Roboter einfach gewisse Dinge übernehmen können, so dass sich die menschliche Arbeitskraft einfach auf andere Dinge konzentrieren kann und dass man sich da vielleicht weiterentwickeln muss, was ein Roboter heutzutage noch nicht kann?
So Ängste basieren immer sind sehr, sehr diffuse Ängste, wenn man sie sich näher anguckt. Und sie basieren meistens auf einer Unkenntnis oder nicht genau abschätzen können, was tatsächliche Erfolge sind. Also wir sehen, dass Roboter Arbeitsplätze generieren und sichern und sie nicht zerstören. Roboter werden dazu eingesetzt, Arbeiten zu übernehmen oder einzelne Arbeitsschritte zu übernehmen, die entweder gefährlich sind, giftig, schwere Gewichte heben, Sachen, die die Menschen nicht gerne machen wollen, auch Sachen, die man über sehr langen Zeitraum sehr hoch konzentriert ausführen muss, um keine Fehler zu machen. Da sind die Menschen einfach nicht so qualifiziert. Wir werden einfach müde und Roboter können das 24 Stunden am Tag machen, ohne müde zu werden. Dafür gibt es Arbeitsschritte, die können Roboter heute nicht machen und sie werden sie auch nicht in den nächsten 10 Jahren machen können. Gerade wenn es um Feinfühligkeit geht, wenn es darum geht, flexibel auf sich ändernde Arbeitsprozesse anzugehen. Ein Roboter können Sie heute, in einen Industrieroboter können Sie heute noch nicht so programmieren, dass er flexibel auf die Bewegung eines Arbeiters eingeht. Der Mensch kann das. Also wir haben auf der einen Seite Roboter, die wir einsetzen für Tätigkeiten, die wir nicht machen können oder nicht machen wollen, weil sie einfach gefährlich oder langweilig sind. Und wir haben aber auf der anderen Seite sehr viele menschliche Fähigkeiten, die wir dann ausspielen können für neue Tätigkeiten, für die wir heute gar keine Zeit haben. Wo die typischen menschlichen Fähigkeiten, auch die menschliche Kreativität ist da sehr wichtig. Dafür brauchen wir die Menschen und dafür müssen wir eben andere Tätigkeiten automatisieren, dass wir überhaupt die Arbeitskräfte dafür haben, für diese neuen Aufgaben. Wir müssen sicherstellen, das ist ganz ohne Frage, dass wir die Bildungssysteme entsprechend anpassen. Die Arbeitsplätze, die Zukunft werden andere Fähigkeiten von unseren Arbeitern und Arbeitnehmern erfordern, als sie das heute tun. Das ist aber ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein langsamer Prozess. Und wenn wir uns dahinter klemmen, die Bildungssysteme entsprechend anzupassen, dann bringen wir das relativ smooth über die Bühne, diesen Wandel. Und dann ist es eine große Chance für uns als Arbeitnehmer.
Die erste Frage, die mir irgendwie in den Kopf kam bei dem Thema Roboter, war, es gibt ja zwei verschiedene Arten, wenn ich es richtig verstehe. Es gibt einmal die Industrieroboter und einmal die Service-Roboter. Sehen Sie, dass in den nächsten Jahren die Service-Roboter zumindest auch in ganz normale Büros Einzug finden? Zum Beispiel, ich weiß, es gibt schon diese kleinen Roboter, die zum Beispiel Getränke bringen. Dass das so ein bisschen ins Alltagsleben eintaucht, also mal ein bisschen weg vom Industriebereich. Sehen Sie das schon oder sind Sie da noch ein bisschen skeptisch?
Also wir sehen in vielen Branchen die Service-Roboter sich massiv entwickeln. Das ist aber weniger das, was wir uns so vorstellen, dass der Roboter uns im Büro Arbeiten abnimmt. Ich glaube, Effizienzsteigerung im Büroalltag ist eher durch Einsatz von IT-Technologien, dass ich verschiedene Sachen eben nicht mehr händisch machen muss, sondern dass mir das ein IT-System, ein intelligentes IT-System abnimmt. Die Service-Roboter, die wir jetzt sehen, die an den Markt kommen, sind in Bereichen wie der Logistik, der Medizin, der Landwirtschaft. Das sind so die großen Bereiche. Dann gibt es noch wachsender Markt für das, was wir so Hospitality-Roboter nehmen. Das kann sein, dass Sie im Elektronikmarkt einen Roboter haben, der Ihnen hilft, das Produkt zu finden, das Sie wollen, das Sie suchen, oder der Sie im Museum durchführt und zu einem gewissen Exponat leitet. Wir sehen auch automatisierte Reinigungssysteme kommen. Das sind so langsam wachsende Märkte. Aber die Schwerpunkte der Service-Robotik sind tatsächlich die Logistik. Das ist viel durch Warehousing und E-Commerce getrieben. Das ist die Landwirtschaft, das sind Melkroboter, ganz viele Melkroboter. Das ist weniger das, was auf dem Acker kommt. Die sind noch in der Entwicklung, da sind wir noch nicht so weit, wie es eigentlich sei, wie wir sein wollen. Also kleine mobile Roboter, die als Schwarmroboter auf dem Feld eingesetzt werden, die dann die Kompression der Erde minimieren, die ganz gezielt, also da spart man extrem viel Pflanzenschutz, weil man ganz gezielt die Mittel einsetzen kann an der Stelle, wo man auch die Pflanzen hat. Also man kann da viel punktueller die Dünger einsetzen, den Pflanzenschutz einsetzen. Also das ist eine große Chance, aber da sind wir auch noch nicht. Tatsächlich, die Landwirtschaft sind vornehmlich die Melkroboter, die wir da sehen. Und dann in der Medizintechnik sind das die chirurgischen Systeme. Wir sehen aber auch Systeme, die zum Beispiel Patienten positionieren für die Diagnostik, aber auch für für Behandlungen. Gerade in der Krebstherapie kann man da viel einsetzen, wo sie eben durch den Roboter die Patienten sehr punktgenau positionieren und dann optimale Behandlungen und wenig Schaden zufügen können.
Ist da schon viel KI auch im Einsatz? Also wird Robotik schon gepaart mit KI oder ist das im Moment eher noch in der Entwicklungsstufe und in der Praxis noch gar nicht verbreitet?
Die Frage ist immer die Frage der Definition von KI. Also was heutzutage wirklich schon kommerziell im Einsatz ist, ist die Verarbeitung der Sensordaten. Wenn Sie jetzt eine Bildverarbeitung haben, das heißt, Sie haben eine Kamera am Roboter und der erkennt, was auf dem Bild drauf ist und kann entsprechend die Bewegungen des Roboters steuern. Diese Art von künstlicher Intelligenz, wir nennen es eher Machine Vision oder Bildverarbeitung oder eben generell Machine Learning Prozesse, die sind schon im Einsatz. Es gibt noch denkbare Einsatzfelder von künstlicher Intelligenz, die werden erforscht, aber sind noch nicht im kommerziellen Umfeld erhältlich.
Ist das manchmal, Sie haben das gerade so schön dargelegt, eine Herausforderung, dass die Menschen viele der Roboter gar nicht sehen, weil sie in der Industrie angewandt werden, also zum Beispiel in der Medizin oder in der Landwirtschaft? Das ist ja nichts, was man so im Alltag mitkriegt, was da passiert hinter den Kulissen, sage ich mal.
Das ist, glaube ich, ein Problem, was das Verständnis von Robotern angeht oder überhaupt der Begrifflichkeit. Was ist ein Roboter? Also wir haben einerseits das Bild, das ich auch aus den Science-Fiction-Filmen bildet, der Terminator oder der Roboter, der mir den Haushalt schmeißen kann. Die Erwartung, also das Problem ist, dass ich gerade darin sehe, ist, dass die Erwartungen zu hoch sind an was Roboter können und was sie in Zukunft tun werden. Und da rührt auch ein Teil der diffusen Ängste her, dass ich einfach zu viel erwarte oder die Roboter, die Fähigkeiten der Roboter überschätze. Natürlich sehen wir viele, gerade die klassischen Industrieroboter, die sehen wir einfach nicht. Wir werden in Zukunft mehr Roboter tatsächlich in unserem Alltagsumfeld sehen. Und ich denke, das trägt dazu bei, das allgemeine Verständnis, was ein Roboter ist und was er kann und wie sehr er mir tatsächlich nützt in meinem Leben, dass sich das noch weiter verbessern wird.
Wenn ich das im Vorwege richtig verstanden habe, sind Sie mit dem IFA ja auch dabei, in dem Schulungsbereich Robotik aktiv zu sein. Was wird denn in diesem Bereich bereits angeboten und was sollte da einfach noch viel mehr angeboten werden? Jetzt auch gar nicht nur rein von Ihnen, sondern allgemein im Punkto Schulung Robotics.
Genau, also wir quasi alle großen Roboterhersteller haben ihre eigenen Schulungszentren, wo sie ihre Kunden oder Mitarbeiter ihrer Kunden weiterbilden, was die Programmierung, die Bedienung der Roboter angeht. Das sind derzeit noch oft sehr komplexe Programmiersysteme. Das hat aber auch mit der Gewährleistung der Sicherheit von Robotiksystemen zu tun. Die müssen sehr, sehr geschult sein, damit sie die Systeme programmieren können, damit die Anwendungen sicher bleiben und die Roboter weiterhin so gefahrlos einsetzen, wie wir das derzeit tun können. Darüber hinaus müssen wir aber auch an den Ausbildungssystemen arbeiten. Es gibt schon vereinzelt Ansätze, eben den Robo-Mechatroniker als Ausbildungsgang zu etablieren, um wirklich, also es geht ja gar nicht um die Mitarbeiter, die beim Roboterhersteller sind, die Roboter entwickeln. Es geht vornehmlich darum, dass wir in der Breite der Bevölkerung auch in der Lage sind, Roboter einzusetzen, zum Beispiel bei kleinen mittelständischen Unternehmen. Und da brauchen wir eben auch die geschulten Arbeitskräfte, die dort vor Ort dann tätig sind und den Roboter programmieren können und einsetzen können, umprogrammieren können auf neue Anwendungsfelder. Wir gehen ja durch die Digitalisierung der Produktion auch zu Produktion Richtung Losgröße Null. Das heißt, man hat nicht einen etablierten Herstellungsprozess, wie es jetzt heutzutage in der Breite der Automobilindustrie der Fall ist. Sie richten die Roboter ein in der Produktionshalle und dann laufen sie über die nächsten 10 Jahre, sondern sie haben sehr viel mehr wandelnde Produktion und müssen sie dann immer wieder reprogrammieren und in neue Tätigkeiten einsetzen. Und da braucht es eben mehr Geschultungspersonal, was das angeht. Ich habe ja auch vorhin schon gesagt, wir gehen davon aus, dass sich die Arbeitsplätze der Zukunft wandeln werden und dass wir einfach neue Fähigkeiten von unseren Mitarbeitern erwarten, was sie an Fähigkeiten, an Skills mitbringen müssen. Und da müssen wir eben auch gucken, dass wir nicht nur den Ausbildungsbetrieb und eventuell Studiengänge ändern, sondern dass wir grundlegend auch in der Schulausbildung schon ansetzen und da mehr technische Skills mit reinbringen und das Interesse auch wecken, sich hinterher in Berufen wie die Robotik und Mechatroniker zu begeben.
Das geht aber ja fast auch schon so ein bisschen in so eine Art Public Affairs-Bereich, oder? Dass ihr auch als Verband zum einen natürlich aktiv da dran sind, gewisse Dinge zu fördern, und auf der anderen Seite stellen sie ja aber auch Forderungen, die sie gar nicht alleine bewegen können, wo sie zum Beispiel auch die Politik mitbrauchen, dass sich einfach ein bisschen was bewegt und grundsätzlich ein anderes Verständnis geschaffen wird. Also ist dem so oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist da sehe ich einen Schwerpunkt auch meiner Arbeit mit Organisationen. Also als internationaler Verband können wir natürlich nicht mit allen einzelnen Ländern oder Regierungen unserer Mitgliedsverbände sprechen. Zum einen sprechen wir mit den supranationalen Organisationen, also den entsprechenden UN-Organisationen und auch der OECD. Wir liefern denen auch unsere Daten, also die können auch tatsächlich mit unseren Marktdaten arbeiten. Das ist eine gute Kollaboration, was das angeht, aber auch den inhaltlichen Input wollen wir eben bieten, damit die Maßnahmen entsprechend dann auch über deren Mitgliedstaaten, also OECD und UNIDO hat natürlich eine Multiplikatorenwirkung in ihre Mitgliedstaaten. Aber auch geht es darum, uns ein gemeinsames Verständnis unter unseren Mitgliedern zu entwickeln, dass jeder Einzelne wiederum mit seiner nationalen Regierung sprechen kann und die entsprechenden Forderungen auch stellen kann und das mit einer Stimme aus der gesamten Branche zu machen ist. Das hilft eben auch, dass man als neutrale Quelle, ich bin nicht der amerikanische Verband, ich kann da ganz anders eine Position erarbeiten, die dann der amerikanische Verband gut nutzen kann.
Auf der anderen Seite, dadurch, dass Sie international kommunizieren, gibt es in den einzelnen Ländern ja auch Eigenheiten beziehungsweise gewisse Facts werden auch unterschiedlich wahrgenommen. Gibt es etwas, was da kommunikativ mal schiefgelaufen ist, wo Sie sagen, aufgrund dieses internationalen Kontext ist etwas in einem anderen Land vielleicht ganz anders aufgenommen worden, als Sie es eigentlich gedacht haben?
Die Gefahr besteht natürlich immer, dass man eine Botschaft bringt, die dann unterschiedlich aufgegriffen wird. Ich glaube, was unsere Arbeit anbetrifft, war das eher der Fall, dass wir Themen als Verbandsthemen identifiziert haben, wo etliche Mitgliedsverbände gesagt haben, naja, aber das ist doch überhaupt kein Problem. Worüber reden wir hier eigentlich? Also es ist eher das, dass man im Vorfeld schon sagt, man kann die gemeinsamen Themen einfach nicht als gemeinsame Themen identifizieren, weil sie unterschiedlich gesehen werden oder gar nicht als Problem gesehen werden von manchen Mitgliedstaaten.
Ja, wer jetzt schon so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, wir können es schon mal verraten. Frau Dr. Bieler wird am 26.03. auch auf unserem Event Super Communication Land dabei sein mit einem Vortrag. Noch gibt es ein paar Tickets, das heißt, wer Lust hat, kann sich noch anmelden. Genau, und jetzt kommen wir schon zu unserer letzten Kategorie. In 5 years. Ein kleiner Blick in die Zukunft. So ein bisschen haben wir es ja schon angesprochen während unseres Gesprächs. Aber vielleicht nochmal, was sind so die nächsten Themen in den 5 Jahren? Was steht so momentan auf Ihrer Agenda? Und was haben Sie vielleicht noch ein bisschen langfristiger im Blick?
Also es sind momentan ganz viele Themen, die derzeit auf der Agenda sind und die ich auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren als wichtige Themen sind. Die Digitalisierung der Industrie haben wir schon angesprochen, die künstliche Intelligenz und wie sich das tatsächlich auf die Robotik auswirkt, welche Chancen, welche zusätzlichen Funktionalitäten kann ich Ihnen anbieten? Werden Roboter einfacher zu programmieren sein? Es gibt viele Ideen, aber wie sich das Ganze dann tatsächlich anlässt und umsetzen lässt, das werden wir in den nächsten 5 Jahren, denke ich, da wir ein ganzes Stück weiterkommen. Wir sehen, diese ganzen Sensordaten helfen den Robotern feinfühliger zu werden. Ein großes Schlagwort in der Branche ist bei uns die Mensch-Roboter-Kollaboration. Roboter, die klassisch hinter Schutzzäunen montiert waren, weil sie eben den Menschen nicht wahrnehmen konnten, werden jetzt auch im direkten Zusammenarbeit Mensch-Roboter möglich sein. Das ist eine große Chance gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, die bis jetzt Robotik noch nicht eingesetzt haben. Da sind wir noch in den Kinderschuhen. Wir haben derzeit 3% aller eingesetzten Roboter sind solche genannten Cobots, also kollaborierende Roboter. Da werden wir noch viel sehen in den nächsten 5 Jahren, die sich die weiter umsetzen. Wir sprachen ja schon darum, wie sich der Arbeitsplatz der Zukunft wandelt und auch wie wir dann damit umgehen müssen, welche Skills wir für die Arbeitnehmer der Zukunft brauchen. Und ein weiteres wichtiges Thema, das zwar noch nicht im Kernfokus unserer derzeitigen Arbeit steht, aber denke ich, wird uns in den nächsten Jahren noch viel mehr beschäftigen, ist das Thema Energieeffizienz der Produktion und auch die Ressourceneffizienz. Also wir können eben durch Robotik viel energieeffizienter produzieren. Wir haben durch bessere Produktionsqualitäten auch einen geringeren Ausschuss und können das heißt auch ressourcensparende produzieren. Und gerade mit den aktuellen Themen, die wir in der Politik haben, da mehr einzusparen, werden wir das sicherlich auch als Thema uns noch näher angucken müssen, wie unser Beitrag als Robotiker da tatsächlich auch aussieht.
Prima. Also ein Bereich, da ist ganz klar, da wird sich ganz viel bewegen, ganz viel weiterentwickeln, in vielen anderen zwar auch, aber ich glaube, das ist wirklich so einer der Bereiche oder der Branchen, wo man sagt, okay, da ist noch so unglaublich viel Potenzial. Da wird man einfach in den nächsten Jahren ganz, ganz viel von hören.
Da bin ich ganz sicher, dass wir uns da in den nächsten Jahren noch ein paar Mal über den Weg laufen werden und Sie von uns und wir von Ihnen hören.
Klasse, Frau Dr. Bieler. Vielen Dank für Ihren Einblick in Ihren Arbeitsalltag, aber auch einfach in Ihren Verband. Martin hatte schon angekündigt, im März werden wir noch ein bisschen mehr von Ihnen hören. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und insofern an dieser Stelle machen wir erstmal einen Cut. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Super Communication Land. Bin auch schon sehr, sehr gespannt auf das Format.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.